Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die geheimnisvolle Welt der Serien.
Fantastische Douglas-Tannen, hervorragender Kaffee, unglaublich gute Donuts, die besten Kirschkuchen der Welt und ein Mord, der Seriengeschichte schrieb.
Wir gehen heute zurück zu den Anfängen des Quality-TVs, zurück zum Ursprung, wo alles begann. Wir huldigen heute Twin Peaks.
Ja, und dazu haben wir eine steile These. Wir behaupten nämlich, ohne den Mord an Laura Palmer im Jahr 1990 und ohne David Lynchs Mystery, Crime, Thriller, Horror und Love Show Twin Peaks würden Serien heute anders ausschauen.
Außerdem sind lange noch nicht alle Fragen geklärt, die Twin Peaks gestellt hat, aber leider niemals aufgelöst hat. Und um diese zu besprechen, haben wir heute einen Experten bei uns. Wir begrüßen Filmwissenschaftler Adrian Kmelch. Hallo, lieber Adrian.
Hallo zusammen. Freut mich, heute bei euch zu sein und hier über Twin Peaks sprechen zu können. Twin Peaks und David Lynch natürlich.
Genau, wir freuen uns auch. Und David Lynch ist schon das gute Stichwort für meine erste Frage. Wo ist er denn? Dem geht's ja anscheinend sehr schlecht.
In der Tat. Letzte Woche hat Lynch ja bekannt gegeben, dass er aufgrund seines jahrzehntelangen schweren Zigarettenkonsums eben an einem Lungenemphysem leidet. Das war für Fans des Künstlers und allgemein natürlich Filmliebhaber ein schwerer Schlag. Ich persönlich war jetzt nicht überrascht. Ich meine, David Lynch Zigarette. Irgendwann kann so eine News dann schon kommen. Aber in der Tat, also Lynch ist jetzt zu Hause in Los Angeles. Er geht eigentlich kaum noch vor die Tür, was auch daran liegt, dass eben, sobald er kurze Strecken zurücklegt, eben schon der Sauerstoff ausgeht. Von daher mal schauen, ob man noch einmal David Lynch erleben wird, wie er Regie führt. Er hatte kürzlich auch in einem Interview mal gesagt, dass wenn es noch mal dazu kommen sollte, er das womöglich aus der Ferne tut. Also aus seinem Haus heraus Regie führen. Das muss natürlich mit der heutigen Technologie schon irgendwie gehen. Wenn es dazu kommt, wäre das natürlich einzigartig.
Adrian, du hast mit deinem Kollegen Jonathan Ederer ein Buch geschrieben, in dem ihr das Unmögliche versucht habt, nämlich David Lynch zu begreifen. David Lynch begreifen lautet folglich auch der Titel des Buches. Ein Versuch, wo man sich denken könne, bei dem ist die Gefahr des Scheiterns eigentlich sehr groß. Wieso habt ihr es trotzdem gewagt?
Ja, der Titel sagt ja schon einiges, David Lynch begreifen. Es war wirklich eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Das Buch hätte ja auch David Lynch verstehen heißen können. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Weshalb? Weil wir den Begriff des Verstehens aus dem Zentrum quasi unseres Konzepts verbannen wollten und stattdessen eben durch Begriffe quasi Lynch besser zu begreifen, besser greifen zu können. Wir wollten eben nicht das, was er macht, seine Kunst, zerdenken, sondern eher anhand von Begriffen besser fühlen zu können, eben besser zu begreifen können. Das ist ein bisschen eine neue Herangehensweise, so noch nicht da gewesen. Aber ja, der Oxymoron-Effekt David Lynch versus Begreifen, also die Zusammenstellung zweier sich widersprechender Begriffe, das ist natürlich gewollt von uns und ist auch so ein bisschen eine steile These, die wir da wagen. Und freut mich, dass es bei euch schon gleich für Fragen gesorgt hat. Und ja.
Ja, wir wollen uns für diese Podcast-Folge aber im Speziellen mit Twin Peaks befassen. Als die Serie herauskam, warst du, Adrian, 2 Jahre alt, dein Co-Autor Jonathan war 1 Jahr alt. Wann hast du denn die Serie entdeckt und zum ersten Mal angeschaut?
Oh ja, das war in jungen Jahren, da muss ich 14 ungefähr gewesen sein. Da habe ich die Serie per Zufall entdeckt. Davor kannte ich Lynch noch gar nicht so gut. Ja. Eigentlich erst die Serie hat das Feuer entfacht, muss man sagen. Ich weiß noch, wie ich damals wirklich total crazy von Agent Dale Cooper war. Ja, ich wollte unbedingt so werden wie Dale Cooper. Es war mein Idol, ja. Also so cool, so begeistert, so schick gekleidet, so euphorisch. Das wollte ich auch sein. Und ich hatte eine Phase, wo ich immer mit zugeknöpftem Hemd und Hemd in der Hose herumgelaufen bin, ja. So viel zum Einfluss.
Ja, und weißt du eigentlich, wie David Lynch zu Twin Peaks kam? Also wie ist die Idee zur Serie entstanden, eben dass der Mord an Laura Palmer, an dem ein ganzer Ort involviert ist und der, je tiefer man gräbt, immer noch weitere finsterere Geheimnisse freilegt. Wie kam es dazu?
Ja, also David Lynch ist ja nicht der einzige Schöpfer der Serie. Ja. Das ist David Lynch und Mark Frost. Und gerade diese Kombination ist eigentlich wirklich der Treiber dieser Serie gewesen. Also beide haben sich, ich glaube, 1986 getroffen und sind auch verschiedene Persönlichkeiten. David Lynch ist eher so der Mystiker, der Visionär, und Mark Frost ist wirklich eher ein Realist, ein Pragmatiker. Und beide haben sich zusammengetan, haben sich gut verstanden, haben versucht, etwas zusammen zu kreieren. Ja, es sollte erstmal ein Film sein, das hat es aber dann nicht geschafft und man ist schnell zum Fernsehen gekommen und man hat sich gedacht, okay, Frost, der schon Erfahrung im Fernsehen hatte mit der Serie, die ihr vielleicht kennt, Polizeirevier Hill Street, da war die Idee, dass man wirklich versucht, mal etwas Neues im Fernsehen zu schaffen, etwas Kreatives, etwas komplett anderes. Und die Ausgangssituation wirklich, die Idee, die sie hatten, die dem Projekt zugrunde lag, war eben in einer Seifenoper einen Mord passieren zu lassen, auf dem anschließend quasi der gesamte Inhalt aufbaut. Der erste Titel der Serie, das war gar nicht Twin Peaks, sondern erstmal wollten sie das Northwest Passage nennen. Das war aber schon vergeben. Und während dem Schreiben hatte Frost aber schon eine Karte von Twin Peaks gezeichnet. Und das Twin Peaks lag eben, also Twin Peaks hieß das Dorf noch gar nicht, aber dieses Dorf, was er gezeichnet hatte, lag zwischen zwei Bergen, ja, zwischen zwei Gipfeln quasi. Und deshalb nannten sie das dann Twin Peaks, also übersetzt sowas wie Zwillingsgipfel. Mhm. So viel dazu. Und vielleicht auch noch, wie sie zusammen das Skript zum Pilot geschrieben haben, ja. Das war in Frosts Haus. Und Frost eben, der Pragmatiker, der hat das Schreiben übernommen. Und Lynch lag auf der Couch daneben und hat einfach rumfantasiert. Und Frost hat dann das irgendwie in klare Gedanken gefasst. Also das muss man sich ziemlich lustig vorstellen.
Lynch hat mit den Figuren ja wirklich Ikonen geschaffen und mit den vielen Handlungssträngen eine tatsächlich neue Art seriellen Erzählens erfunden. Also die beiden natürlich. Wie kamen denn Typen wie Dale Cooper oder Deputy Andy Brennan, Sheriff Truman, Bobby Briggs, Log Lady oder Audrey Horn zustande?
Ja, also Twin Peaks bleibt natürlich vor allem in Erinnerungen auch aufgrund der Figuren. Ja, das ist ein großer Teil der Serie. Also ich würde mal sagen, Agent Dale Cooper zum Beispiel hat einiges von Lynch selbst. So ein bisschen das Alter Ego, was zum Beispiel das Meditative angeht, das Spirituelle, die kindliche Begeisterung, das feine Auftreten, das alles ist eigentlich auch Lynch. Lynch selbst kommt ja auch in der Serie vor in Form der Figur Gordon Cole vom FBI. Auch dort erkennt man Lynch, aber eher die skurrile Seite von Lynch. Also ich würde sagen, Lynch hat sich da selbst reingeschrieben. Wenn man sich Laura Palmer anschaut, ist eher Marilyn Monroe ein Einfluss, der auch von Lynch und Frost so genannt wird. James Hurley, der geheime Liebhaber von Laura Palmer, ist natürlich eher eine Anspielung an James Dean oder Marlon Brando in Der Wilde. Also da gibt es viele solche Beispiele und ich glaube, Zuschauer von damals haben halt diese Stereotypen auch leicht erkannt. Und da sie auch so überzeichnet waren letztendlich, blieb das auch in Erinnerung.
Eine weitere wichtige Figur ist Bob. Wie entstand die?
Bob. Ja, wie entstand Bob? Das ist eine gute Frage, weil da gibt es eigentlich zwei Antworten drauf. Bob ist ja sowas wie das Böse im Grunde im Universum von Twin Peaks. Die erste Antwort wäre, dass Bob einfach am Set entstanden ist. Und zwar würde Bob eigentlich als Figur gar nicht existieren in der Serie, wenn Lynch Frank Silver, den Darsteller von Bob, nicht zufällig beim Set von Twin Peaks im Spiegel in einer Szene gesehen hätte. Frank Silver war nämlich eigentlich Setdresser bei Twin Peaks und in einer bestimmten Szene in Laura Palmers Kinderzimmer, da hat die Kamera versehentlich sein Gesicht im Spiegel eingefangen und das gefiel Lynch so gut, dass er da quasi den Zufall beim Schopf packte und Frank Silver in die Serie integrierte als bösen Bob. Das ist jetzt die eine Antwort auf die Frage. Die zweite oder die andere Antwort ist ja eigentlich, dass Bob entstanden ist als böse Macht in Twin Peaks nach dem Nukleartest 1945 in Twin Peaks The Return. Also sozusagen wird dort erklärt, wie Bob in der Serie in die Welt gekommen ist, in die Welt von Twin Peaks, ja, aufgrund des Nukleartests. Also das sind so die zwei Antworten. Ja.
Ich lese bei euch von einer unheimlichen Vorliebe Lynchs, die sich schon von Kindesbeinen an abgezeichnet hat, nämlich das Interesse an Verwesungsprozessen. Woher kommt das und wie hat sich das gezeigt? Man sieht es auch wieder in The Return, da gibt es verwesende Körper. Woher kommt denn das?
Ja, also Verwesung und Zerfall bei David Lynch, das fällt unter den Begriff organische Phänomene, so bezeichnet er das. Er liebt diese organischen Phänomene, also diesen Verfall, ja, diesen Wandel der Materie eben von einem Zustand in den anderen. Und er liebt das eben abzubilden, festzuhalten. Und das ist auch wirklich eines der eigentlich der meistverbreiteten Motive in Lynchs Werk. Diese visuelle Darstellung, ja, der Natur im Wandel, die findet man wirklich also in seinen Filmen, in seinen Serien, aber auch eben in Gemälden, in Zeichnungen, in Fotografien. Und sie können eben von einem abgetrennten Ohr in Blue Velvet bis hin zu Gemälden reichen, die aussehen, als bestünden sie aus Fleisch und Blut, aus Tierkadavern, aus Organen. Und indem Lynch eben auch dieses Interesse an diesen Verwesungsprozessen hat, behält er eigentlich den Blick des Kindes bei. Er findet diese Verwesungsprozesse als etwas Schönes, ja. Und er hat einmal gesagt, dass wenn man zum Beispiel die Innereien einer Kuh, ja, in Großaufnahme irgendwo in das Wohnzimmer hängen würde, ja, dann wäre das erstmal etwas Schönes, ja. Und erst wenn man beginnt, das zu benennen, zu erklären, was das eigentlich ist, hier sehen Sie Innereien einer Kuh, dann beginnt es, Menschen abzustoßen, weil sie verstehen, was es ist. Ja? Und Lynch sieht eben das Schöne darin, ohne sofort diesen Blick des erwachsenen Menschen einzunehmen. Und das spürt man im gesamten Werk.
Das hat ja auch damit zu tun, dass er Maler ist und davon kommt und wahrscheinlich eben halt Bilder einfach auch anders sieht, nicht?
Ja, genau. Es gibt auch das Beispiel einer Rose. Er nennt es einmal eine Rose. Er mag die Rose von A bis Z, nicht nur, wenn sie blüht, wo die meisten Menschen sagen, oh, wie schön, die Rose blüht, ja, sondern eben von A bis Z. Das heißt auch, was danach passiert ist. Und zwar die Rose, die verwelkt. Und da sagen natürlich viele gleich, oh, das ist ja gar nicht mehr so schön. Aber Lynch mag eben alles.
In der Serie kommt es sehr vital vor, nämlich die Vorlieben auf diese geschmacklichen Dinge. Eben, wir haben schon gesagt, also der Kaffee, der Donut. Sind das alles seine privaten Neigungen gewesen oder sind es immer noch? Oder was spielte denn da rein, dass sozusagen diese Speisen und Getränke so eine Bedeutung hatten? Was will er denn damit sagen?
Ja, also David Lynch ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Kirschkuchen, Kaffee, Donuts in Twin Peaks zu finden sind. Also einerseits ist Lynch selbst ein Genussmensch und Genuss, das ist auch ein Begriff in unserem Buch. Er hat da bestimmte Vorlieben eben und die schaffen es auch in seine Filme und Serien. Aber Twin Peaks spielt da eine wichtige Rolle, wichtiger als andere Filme von ihm. Und das liegt unter anderem daran, dass Twin Peaks doch auch eine Art Seifenoper ist und dass er sich da Sachen erlauben kann, die er vielleicht in anderen Filmen sich gar nicht erlauben kann. Also Kirschkuchen steht in Twin Peaks zum Beispiel eben für Genuss, für einen Moment der Ruhe, würde ich sagen, auch für Liebe. In Twin Peaks The Return zum Beispiel ist dieser Kirschkuchen ein Katalysator im Grunde für die charakterliche Veränderung der Figuren. Also seien es zum Beispiel die Mitchum-Brüder, die von Gaunern zu gutmütigen Menschen werden, dank des Kuchens. Oder Dougie Jones, der durch den Kuchen eben an seine eigentliche Identität des Agent Dale Cooper erinnert wird, der eben genau von diesem Kuchen so dermaßen besessen war.
Sehr schön.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Torres hat es schon erwähnt, euer Buch heißt David Lynch begreifen. Erschienen ist es im Büchner Verlag. Was war denn das Überraschendste, das ihr im Zuge der Arbeit für dieses Buch entdeckt habt?
Das Buch, da geht es ja nicht nur um die Filme von Lynch, sondern um Lynch, den Gesamtkünstler. Also den Musiker, den Designer, den Fotografen und so weiter. Und ich glaube, das Interessanteste wirklich war, dass wir Lynchs Kunstwerk als eine Art Mosaik entdeckt haben, was es Stück für Stück zusammenzubauen galt. Ja? Und auch überraschend für mich, aber war vor allem, wie viel er mit Motiven arbeitet, die dieses Mosaik zusammensetzen. Also die Motive, die sind in seinem Werk überall zu finden, sind immer dieselben Motive, die wiederholen sich. Und dadurch hat Lynch seinen total einzigartigen Stil eigentlich etabliert. Das würde ich mal erwähnen. Andererseits auch, wie er eben die Welt durch die Augen eines Kindes sieht und wie er das in seiner Kunst zum Ausdruck bringt. Das hat mich auch stark beschäftigt während dem Schreiben, denn ich habe mich auch immer selbst die Frage gestellt, kannst du denn noch die Welt wie ein Kind begreifen, ja, mit diesem Erstaunen, mit dieser Euphorie und auch vielleicht der Gedanke, dass in allem eben etwas Schönes liegt, auch vielleicht im erstmal Hässlichen. Ja, das würde ich so erwähnen, ja, als überraschend oder als das, was wir auch gelernt haben oder was ich gerne im Kopf behalten würde, so nach dem Schreiben.
Und kannst du die Welt noch als Kind begreifen? Was wirst du das für dich beantwortet?
Ich versuch's. Ich habe auch einen 4 Monate alten Sohn und an dem sehe ich natürlich auch, wie erstaunt er in die Welt blickt. Und ich glaube, das ermutigt uns oder mich zumindest auch nochmal, dieses Staunen nochmal zu bekommen.
Im Standard gibt es eine Reihe, die heißt Wiedergesehen. Da schauen wir uns Sachen an, die schon älter sind, Serien, und testen sie auf ihre zeitgemäße Tauglichkeit. Wie gut ist denn Twin Peaks gealtert? Kann man sich das heute noch anschauen?
Ja. Meine Antwort, hervorragend, kann man sich natürlich noch anschauen. Also es gibt natürlich Kritiker, die eben, wenn man Twin Peaks mit der heutigen Brille anschaut, ja, also mit dem Mindset von heute, dann gibt es ein paar Leute, die natürlich sagen, okay, Twin Peaks, das ist ja eigentlich wie eine Stadt, in der die feministische Revolution nie stattgefunden hat, das Frauenbild ist stark veraltet. Aber ich meine, man muss verstehen, dass Twin Peaks eigentlich eine Hommage ja ist an die 50er und 60er Jahre. Und als solches sind die 2 ersten Staffeln einfach sehr gut gealtert. Das, was damals rübergebracht werden wollte, wird auch heute noch perfekt rübergebracht. Auch, ich meine, wenn man sich anschaut, Twin Peaks war auch damals so ein Erfolg aufgrund der sehr innovativen Narration, der Erzählweise. Und dieses innovative Erzählen, ich meine, das findet man heute in fast jeder 2. guten Serie, ja. Also ich würde auch sagen, da ist weiterhin Twin Peaks sehr präsent und beeinflusst weiterhin Serien von heute.
Gutes Stichwort, wie beeinflusst denn heutige Serien? Also wie viel Twin Peaks steckt zum Beispiel in Game of Thrones?
True Detective, was weiß ich, alles Mögliche.
Also wie findet man in heutigen Serien Twin Peaks? Ich weiß nicht, True Detective zum Beispiel ist eine Serie, die lässt sich sehr viel Zeit für diese ein bisschen verwirrende Geschichte, die erzählt wird. Es wird eine verstörende Atmosphäre geschaffen. Man lässt sich wirklich ganz auf den Schauplatz ein, ja, in True Detective. Und auch Nebenfiguren werden mit sehr, sehr großer Sorgfalt behandelt. Und ich glaube, allein das ist schon mal Twin Peaks auch zu verdanken, dass das in so einer Serie überhaupt heute möglich ist. Weil genau das hat man in Twin Peaks auch. Nebenfiguren eben, die herausstechen auf einen Schauplatz, den man ganz, auf den man sich wirklich einlässt, ja. Twin Peaks, die Kleinstadt in True Detective, eben Louisiana. Auch Breaking Bad zum Beispiel, würde ich sagen. Also Breaking Bad ist ja eine einzige Charakterstudie eigentlich in mehreren Staffeln. Und ich glaube auch das, da ist viel zu verdanken. The X-Files natürlich auch. Mhm. Ich würde sagen, man kann sagen, also Twin Peaks hat im Grunde die Qualitätsserien von heute bestimmt, ja.
Also wenn wir uns jetzt angeschaut haben, welche Serien beeinflusst Twin Peaks, welche Serien haben denn Twin Peaks beeinflusst?
Gute Frage. Da kommt es natürlich darauf an, welche Staffel man jetzt sich genauer anschaut. Ja, wenn man sich die ersten 2 Staffeln anschaut, dann ganz klar Serien aus den 50ern und 60ern in den USA. Ja. Also zum Beispiel Setting, Charaktere, Dramaturgie ist ja eigentlich einer Seifenoper wie Python Place entlehnt, ja. Oder ganz viele Serien eben aus den 60ern, wie zum Beispiel The Fugitive, wo ein Philip Gerard vorkommt und ein Einarmiger. Bei Twin Peaks-Fans macht das natürlich sofort Klick. Und wenn man sich eben die dritte Staffel anschaut, The Return, dann ist The Return tatsächlich eine Art Reflexion auch der Serienlandschaft, würde ich sagen, der 2010er. Ja? Diese Serienlandschaft war eben geprägt von Drogen, ja, Breaking Bad, von Gewalt, von Waffengewalt, von Paranoia. Und Twin Peaks ist eine Reflexion darüber, greift auch teilweise tatsächlich, würde ich sagen, bestimmte Szenen dieser Serien auf, eben wie gerade genannt Breaking Bad. Ich würde aber sagen, die dritte Staffel überzeichnet das nochmal alles und dass es fast schon komisch und lustig ist.
War diese Reflexion der Serienlandschaft der Nullerjahre ein Beweggrund für die dritte Staffel, gegen die sich Lynch ja lange gewehrt hat?
Definitiv, ja, definitiv. Es ist natürlich einmal über die Serienlandschaft, aber auch allgemein, würde ich sagen, über die westliche Welt, ja. Auch eben Gewalt und Drogen geprägt, vor allem USA in den letzten Jahrzehnten. Aber andererseits, ich glaube, der wichtigere Beweggrund war tatsächlich das Spiel mit der Nostalgie. Und zwar, dass man verweigert, also Lynch und Frost verweigern einfach, was sich jeder Twin Peaks-Fan im Grunde gewünscht hat. Und zwar ein Zurückkehren nach Twin Peaks zu diesen skurrilen Charakteren und zwar denselben Humor beizubehalten und so weiter. Das findet ja alles nicht in der dritten Staffel statt, sondern was man erlebt, ist eigentlich purer Lynch-Horror. Das ist natürlich sehr gewagt gewesen von den Serienschöpfern. Andererseits hat man aber dadurch auch etwas wieder komplett Neues geschaffen, wie damals die ersten zwei Staffeln von Twin Peaks. Mit der dritten Staffel hat man wieder ein neues Erzählen. Viele sagen ja, es handelt sich gar nicht um eine Serie, sondern um einen 18 Stunden langen Film. Und zuletzt muss man auch erwähnen, dass Twin Peaks The Return eigentlich Lynchs Opus Magnum ist, ja, würde ich so sagen. Vermutlich auch die letzte Regiearbeit von Lynch, die wir erleben werden. Und gerade wenn man sich auch die Lithografien anschaut, die Lynch zwischen 2007 und 2016 gefertigt hat, also gerade in der Phase, wo er keinen Film, nichts gedreht hat, und sich danach Twin Peaks The Return anschaut, 2017 erschienen, dann sieht man da eine Parallele, die wirklich erstaunlich ist. Und zwar viele Lithografien finden sich im Grunde eins zu eins nachgestellt in The Return. Und wenn man mal ein bisschen Zeit zu verlieren hat, dann kann man sich im Internet einfach Lynchs Lithografien anschauen. The Return, wenn man die Serie noch im Kopf hat, dann kann man ganz leicht bestimmte Lithografien bestimmten Szenen zuordnen. Und das finde ich schon auch beeindruckend, wie die visuelle Arbeit Lynchs eben zwischen diesen 10 Jahren eben auch in The Return eingeflossen ist. Ja, das bringt die Serie auch in eine ganz andere Dimension eigentlich.
Nun hast du jetzt schon gesagt, The Return war wahrscheinlich die letzte Regiearbeit von David Lynch, aber könntest du dir vorstellen, dass es noch eine weitere Staffel geben wird und wer wäre dafür geeignet?
Ja, ich würde sagen, theoretisch ja, praktisch nein. Es war ja auch, also eine vierte Staffel war im Gespräch. Es gab tatsächlich ein Konzept von Lynch und Frost. Letztendlich kam es nicht dazu, also wäre Covid nicht gewesen, vielleicht hätte es das Projekt tatsächlich geschafft. Covid war es doch ein Problem, unter anderem für Lynch, der da sehr vorsichtig war und auch nicht mehr raus ist natürlich. Und jetzt mit den gesundheitlichen Problemen natürlich auch leicht nachvollziehbar. Von daher, theoretisch ja, also Ideen sind da, aber praktisch sieht es natürlich eher schlecht aus. Und was auch daran liegt, unter anderem sind ja viele Darsteller, die in The Return noch mitgewirkt haben, mittlerweile verstorben. Das muss man auch dazu sagen. Wenn es vielleicht zu einer vierten Staffel noch kommt, dann würde ich sagen, dass es nicht mehr so viel mit dem eigentlichen Twin Peaks zu tun hat, sondern vielleicht in einer Art Paralleluniversum oder so stattfindet, was das Ende von The Return auch andeutet.
Aber würdest du dich persönlich darüber freuen oder bist du eher Fraktion, eine Serie bei dem belassen, was es war und nicht mit Zwang weitermachen?
Bei Lynch habe ich keine Sorgen. Wäre es ein anderer als Lynch, würde ich sagen, ja, ich habe Sorgen, das muss nicht unbedingt weitergeführt werden. Bei Lynch aber bin ich mir immer sicher, dass er eine Idee hat. Und wenn er eine Idee hat, ist diese Idee gut. Oder zumindest wert, ausgeführt zu werden. Lynch würde nie Twin Peaks weiterführen, wenn er nicht überzeugt wäre von seiner Idee. Ja. Das muss man mal so sagen. Und von daher habe ich das Vertrauen in den Künstler hier und würde mich selbstverständlich freuen, wenn er es weiterführt. Andererseits ist das Ende von The Return meiner Meinung nach so gelungen, dass man eigentlich keine Fortsetzung braucht und ich damit voll happy bin. Und
eine Prequel wäre noch eine Möglichkeit. Das gibt es ja immer.
Das stimmt.
Ja?
Das stimmt.
Das fehlt noch. Aber entweder Lynch oder sonst keiner, sagst du, Adrian. Jetzt braucht man noch drei Tipps oder mindestens drei Tipps. Sozusagen, jetzt bin ich ein Einsteiger und habe noch nie etwas von David Lynch gesehen. Unfassbarerweise soll es das geben. Welche drei Filme würdest du als perfekte Einstiegsdroge für das Werk, für das Schaffen David Lynchs empfehlen?
Ich würde Filme aus verschiedenen Schaffensphasen nehmen, damit man ein Gesamtbild bekommt. Ich würde beginnen mit Eraserhead, auf alle Fälle. Das ist Lynchs Kultfilm, da kommt man nicht drum herum. Auf alle Fälle Eraserhead. Dann würde ich auch Blue Velvet empfehlen. Das ist so der zweite Must-Lynch, würde ich sagen, wo man nochmal ein bisschen was anderes zu Gesicht bekommt als noch in Eraserhead. Und für die letzte Phase eher Mulholland Drive. Also das wären so meine drei Filme, die quasi ein bisschen so die gesamte Karriere oder filmische Karriere von Lynch abdecken. Persönlich mein persönlicher Favorit ist gar nicht dabei in den dreien. Das ist nämlich Lost Highway. Das ist mein Top-Lynch-Film. Also würde ich Lost Highway noch dazu hinzufügen.
Und welche muss man nicht gesehen haben? Das ist ja auch wichtig. Ja, das sagt, ich versäume hier jetzt nichts, wenn ich den nicht gesehen habe.
Ich denke, Wild at Heart muss man nicht unbedingt gesehen haben. Auch wenn da natürlich ganz viele Lynch-Momente, hervorragende Lynch-Momente zu finden sind. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt der Must-Lynch, den man sehen muss. Dann vielleicht auch noch Inland Empire. Inland Empire ist ein schwieriger Lynch-Film. Der ist auch nicht für alle. Und Mulholland Drive ist ja schon mal so die Vorstufe zu Inland Empire. Das heißt, man kann, glaube ich, sich auch irgendwie mit Mulholland Drive erstmal zufrieden geben.
Okay, und Dune?
Dune würde ich empfehlen. Dune ist nämlich eigentlich ein sehr guter Film, meiner Meinung nach, der das Universum der Romane, des Romans eigentlich sehr gut einfängt. Sogar meiner Meinung nach eigentlich besser als die aktuellen Dune-Verfilmungen. Was unter anderem daran liegt, dass Lynch eine viel organische Herangehensweise hat an den Film. Das heißt, die organischen Phänomene, über die ich vorhin gesprochen habe, die finden sich in Dune wieder. Und das ist eben nicht der Fall bei den neuen Dune-Verfilmungen, die eher sehr aalglatt daherkommen. So drücke ich es jetzt mal aus. Ja.
Das ist wahr. Und wir brauchen jetzt aber noch unbedingt von dir, lieber Adrian, Serientipps. Drei Tipps von Serien, die man unbedingt gesehen haben muss.
Ja, da freue ich mich natürlich drauf, hier immer Serientipps geben zu können. Ich bin ein Fan ja von Miniserien oder eben Serien, die nicht so viele Staffeln haben, also bestenfalls zwei. Ich glaube, mein wirklicher Geheimtipp, wobei ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist, das sind die Miniserien von Jean-Marc Vallée. Das ist ein kanadischer Regisseur, der hat eben die HBO-Serien Sharp Objects und Big Little Lies gedreht. Und wieso gerade diese Serien von Vallée? Vallée, der gilt im Grunde, also der mittlerweile leider verstorben ist, gilt als Meister filmischer Rückblenden und Erinnerungen. Und ich denke, gerade in Big Little Lies und Sharp Objects hat er diese Inszenierung, wo er eben Vergangenheit mit Präsenz verbindet, super auf die Spitze getrieben. Also hier ist Verbindung von Erinnerungen und Rückblenden mit dem gegenwärtigen Geschehen im Grunde so gut gelungen, irgendwie so miteinander auch verschlungen, dass der Zuschauer die Wandlung eigentlich kaum bemerkt und es fast so wirkt, als schwebe die Erinnerung ständig im Kopf der Charaktere mit. Also das hat mich wirklich stark beeindruckt, wie er filmisch das einfach hinbekommt. Das wären so meine zwei Geheimtipps. Und ansonsten noch, was Miniserie oder kurze, also Serien mit kurzen Staffeln oder wenig Staffeln angeht, würde ich noch Utopia vorschlagen, die britische Serie 2013. Oder auch Dirk Gently, der holistische oder Detektiv. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, aber die ist auch völlig skurril und abgefahren. Also genau mein Geschmack.
Alles super. Klar, super, danke. Wir haben viel zu tun. Dankeschön. Gut, dann sagen wir vielen herzlichen Dank, lieber Adrian, für deine großartige Expertise. Wir sind total angefixt und schauen jetzt sofort wieder Twin Peaks. Also ich brauche es nicht sofort wieder schauen, weil ich habe es ja eh jetzt gerade auch wieder gesehen, aber eben 3 Filme Minimum wieder
sehen. Auf alle Fälle.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch und hat Spaß gemacht, hier dabei zu sein.
Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.